Herzlich willkommen zu einem neuen Offenbar-Interview. Heute ist Professor Armin Baum hier. Er ist Theologieprofessor an der FTH in Gießen, der Freien Theologischen Hochschule und der Evangelischen Theologischen Fakultät in Leuphen. Wenn Sie so als Dozent Vorlesung halten, haben Sie ja größtenteils Studenten vor Augen. Da gab es ja aber mal eine Zeit, da waren Sie selbst Student, haben selbst angefangen, Theologie zu studieren, standen am Anfang Ihrer akademischen Laufbahn. Was hat Sie damals veranlasst, Theologie zu studieren? Und wollten Sie schon immer mal Dozent werden?
Bevor ich mich für Theologie interessiert habe, gab es zunächst mal noch ein paar andere Fachgebiete, die ich interessant fand. Eine Zeit lang wollte ich mal Architekt werden und habe auch ein Praktikum im Hochbauamt in Hannover gemacht. Dann wollte ich mal Mediziner werden und habe das dann auch mit der Zeit wieder verworfen. Ich wollte sogar mal Mathematik studieren und hatte Mathematik-Leistungskurs an der Schule. Und irgendwann hat mich immer mehr die Theologie interessiert. Und dann habe ich nach dem Abitur auch ziemlich bald angefangen, diese Studienrichtung einzuschlagen und bin dann bis heute dabei geblieben.
Schön. Und bei diesen ganzen unterschiedlichen Fachbereichen, die ja die Theologie bietet, über das Alte Testament zur systematischen Theologie, praktischen Theologie, Religionswissenschaft und so weiter, haben Sie sich ja schlussendlich für das Neue Testament entschieden, haben darin promoviert und habilitiert. Was genau fasziniert Sie am Neuen Testament? Was hat Sie dort veranlasst, Ihren Schwerpunkt im Neuen Testament zu setzen?
Ja, die Frage, die klingt fast so ein bisschen großartig für mich. Das war ganz profan, dass mich das einfach am meisten interessiert hat oder es hat mir am meisten Spaß gemacht. Mhm. Wenn man anfängt, Theologie zu studieren, dann bekommt man es ja zunächst mal mit den biblischen Sprachen zu tun, mit Hebräisch und Griechisch. Und ich hatte im Gymnasium schon Latein gelernt und dann lag mir von vornherein mal Griechisch näher, weil das eine ähnliche Sprache ist, auch wenn man sie etwas anders schreibt. Und ich habe dann gemerkt, in der neutestamentlichen Wissenschaft, da kann man sehr stark auch historische Fragen verfolgen. Und Geschichte hatte mich immer schon interessiert. Und außerdem hatte ich das Gefühl, wenn ich mit dem Neuen Testament zu tun habe, dann bin ich so am Zentrum dran dessen, was man im christlichen Glauben vertritt, wovon man überzeugt ist. Und da wollte ich mich mit beschäftigen.
Ja.
Und wenn man dann einmal anfängt und sich tiefer reingräbt, jedenfalls ist es mir so gegangen, dann lässt es einen auch nicht mehr los.
Ja. Ah ja. Und klar, beruflich ist es ja recht eindeutig, also offensichtlich, dass Sie sich mit dem Neuen Testament also beschäftigen, auch mit der ganzen Bibel sehr wahrscheinlich. Hat denn die Bibel auch persönlich einen Stellenwert in Ihrem Leben?
Ja, das liegt aber nicht so sehr daran, dass ich Professor für Neues Testament bin, sondern eher daran, dass ich Christ bin und als praktizierender Christ natürlich auch die Bibel lese und sie sowohl wissenschaftlich lese als auch ganz schlicht und einfach. Ich lese also am intensivsten, würde ich sagen, das Neue Testament oder die Bibel, wenn ich exegetische Vorlesungen vorbereite. Also 30 Stunden über das Johannesevangelium oder 30 Stunden über den Römerbrief oder so. Ja. Und gleichzeitig versuche ich, die Bibel auch immer zu lesen, so ganz schlicht und einfach, unverstellt, ohne allen wissenschaftlichen Apparat, einfach mit der inneren Haltung, ich möchte jetzt hören, was Gott mir zu sagen hat. Mhm. Und das kann zum Beispiel geschehen, indem ich morgens einen Psalm lese. Mhm. Ja, Psalmen, finde ich, sind ein wunderbarer Start in den Tag und bilden sehr viel ab von dem, was man als Mensch erleben kann. Und je älter man wird, desto besser versteht man das auch, glaube ich. Und das ist dann nicht immer so getrennt, dass ich sage, das eine ist jetzt so rein dieses Spirituelle und das andere ist ganz wissenschaftlich. Zum Teil durchdringt sich das auch. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir alle sagen, ich will mich irgendwie öffnen für das Wirken Gottes und für das Reden Gottes. Und dazu muss man kein Wissenschaftler sein.
Ich habe ein wenig in Ihre Einleitung ins Neue Testament hineingelesen und habe gelesen, wie Sie sich dort mit den literarischen Gattungen eines biblischen Textes beschäftigen. Vor allem das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte, darauf gehen Sie auch in Ihrem Vortrag ein. Sie geben da super nachvollziehbare Argumente zu zeigen, dass es sich bei diesen Werken um ein historisches Geschichtswerk handelt. Bei diesen literarischen Untersuchungen, was genau ist das Ziel, zu beweisen, dass es sich um ein Geschichtswerk handelt? Geht es Ihnen dabei um mehr oder ist es das lediglich wissenschaftliche Arbeiten an einem Text?
Beweisen ist mir fast schon ein bisschen zu stark. Also ich glaube, beweisen kann man etwas in der Mathematik. Mhm. Der Historiker kann eigentlich nichts beweisen. Er kann nur zeigen, dass Dinge mehr oder weniger wahrscheinlich sind und dass vielleicht manche Aussagen eine hohe Wahrscheinlichkeit für sich haben. Ja. Und das versuche ich schon zu zeigen in meiner Einleitung an verschiedenen Stellen. Und dabei gehe ich dann auch bewusst so vor, dass ich jetzt mal davon absehe, dass ich Christ bin und was für besondere Überzeugungen ich jetzt theologisch habe, sondern ich sage, das sind jetzt die Quellen und den Quellen möchte ich mich zuwenden und möglichst objektiv zuwenden und das will ich jetzt untersuchen und verstehen und will so mein eigenes Vorverständnis auch immer wieder kritisch reflektieren, um den Dingen Stück für Stück auf die Spur zu kommen und auch dazu zu lernen. Trotzdem geschieht es nicht ganz zweckfrei. Sondern ich bin der Überzeugung, dass der christliche Glauben nicht nur, aber auch ein historisches Fundament hat, dass er nicht nur, aber auch mit historischen Argumenten begründet wird. Und dabei spielt es dann auch eine Rolle, was für Gattungen sind das jetzt, mit denen wir es hier zu tun haben, was ist die Aussageintention, was sind die richtigen Leseregeln, was für Fragen können diese Texte beantworten und was für Fragen zielen an den Texten vorbei und Ähnliches. Und in diesem Sinne untersuche ich dann auch diese Fragen, um das in diesen größeren Zusammenhang einzuspeisen.
Anzunehmen, dass es sich bei diesen biblischen Büchern, wie jetzt zum Beispiel dem Lukasevangelium und der Apostelgeschichte, um ein Geschichtswerk handelt, ist ja das eine. Aber anzunehmen, dass es sich auch um ein realitätszuverlässiges Geschichtswerk handelt, ist ja das andere. Es könnte ja auch ein schlechtes Geschichtswerk sein, das überhaupt nicht der Wirklichkeit gemäß ist. Kann man das überhaupt entscheiden? Kann man das herausfinden? Und was denken Sie, was es ist?
Ich glaube schon, dass man das entscheiden kann. Und irgendwie entscheidet es ja auch jeder Bibelleser für sich in die eine oder andere Richtung. Ich würde auch hier wieder sagen, dass man es nicht beweisen kann in dem ganz strengen Sinne. Aber man kann schon mit guten Gründen eine Meinung vertreten. In meiner NT-Einleitung geht es mir darum, zu zeigen, dass man das nach sozusagen allen Regeln der historischen Kunst tun sollte. Also einmal, indem man den Blick auf die Quelle selbst richtet und sagt, was können wir alles historisch über diese Quelle sagen? Das ist so der Schwerpunkt in dem Einleitungsbuch, das ich geschrieben habe. Und dann auch, indem ich jetzt den Inhalt dieses Buches daraufhin untersuche, inwiefern das jetzt historisch glaubwürdig ist oder nicht. Und das muss man, glaube ich, nach streng historischen Kriterien machen. Und das versuche ich zu verfolgen. Und das ist auch, wie Sie richtig gesagt haben, in diesem Vortrag, auf den Sie anspielen, das Thema, beziehungsweise das ist jetzt ein Aspekt aus einem ziemlich großen Kosmos von Fragestellungen, auf den ich da mal fokussiert habe. Das gehört genau in diesen Bereich hinein.
Wenn jetzt heute jemand auf mich zukommt und mir ein Märchen erzählt, dann kann ich ja recht schnell einordnen, dass es sich um ein Märchen handelt, durch dieses zum Beispiel "Es war einmal". Oder wenn jemand kommt und mir einen Witz erzählt, dann ist es ja recht einfach einzuordnen, hier handelt es sich um einen Witz. Wenn wir jetzt aber diese biblischen Texte lesen, die ja uralt sind, wie kriegen wir dort den Zugang? Können Sie uns da irgendwelche Tools an die Hand geben, um herauszufinden, um was für einen Text es sich dort handelt?
Ja, das kann man schon rausfinden und es gibt so ein paar Daumenregeln, die am Anfang erstmal häufig helfen. Die erste Regel lautet, man muss sich den Anfang eines Textes anschauen. Wie wird er eröffnet und welche Weichenstellung wird da sozusagen vom Autor schon in den ersten Sätzen vorgenommen? Und dann muss man sich auch den Schluss eines Textes anschauen und muss gucken, wie endet der und sind da eventuell auch irgendwelche Signale vorhanden. Und darüber hinaus ist es notwendig, wenn man einen Text richtig verstehen will, dass man ihn im Zusammenhang ähnlicher Texte interpretiert. Und das fällt uns natürlich mit Texten unserer eigenen Zeit viel leichter, weil wir die unmittelbar alle schon kennen aus unserem bisherigen Leben und Lesen. Und wenn man das mit den neutestamentlichen Texten so ganz exakt und gründlich und genau tun will, dann muss man sich eben auch mit den anderen Texten aus der antiken Welt beschäftigen, also aus der griechisch-römischen Welt, aus der jüdischen Welt und ich würde jetzt sagen, im Fall des Neuen Testaments auch ganz stark mit der alttestamentlichen Literatur.
Ja.
Und dann kommt man auf ganz viele Phänomene, die einen, also die jedenfalls mich, dann erstmal am Anfang überraschen. Mir ist dann aufgefallen, die neutestamentlichen Evangelien, die waren sehr wahrscheinlich ursprünglich anonym verfasst worden.
Mhm.
Ja, da stand kein Verfassername obendrauf. Für uns ist es aber so selbstverständlich, jeder Historiker gibt seinem Werk natürlich seinen Verfassernamen mit, sonst kann er ja nicht berühmt werden für das, was er geschrieben hat. Und dann fragt man sich, okay, was ist jetzt hier los? Was für eine Textart ist das? Und stellt fest, im Alten Testament, die ganzen Geschichtsbücher, die tragen auch alle keinen Verfassernamen. Genesis, Exodus und so weiter, Samuelbücher, Richterbücher, die sind alle anonym verfasst worden. Ah, vielleicht hilft mir das ja zu verstehen, warum jetzt neutestamentliche Geschichtserzähler keine Verfassernamen einsetzen, sondern die erst später ergänzt werden. Und durch solche Vergleiche kommt man dann Schritt für Schritt den Dingen auf die Spur und merkt, was ich mal als Gymnasiast gedacht habe oder als Theologiestudent, das war nicht ganz falsch, aber man lernt ständig dazu und muss auch immer mal wieder seine Meinung revidieren. Ja, das ist eigentlich das, was dann auch so interessant ist, denn sonst wäre es ja langweilig, wenn man sagt, ich mache da jetzt mal ein bisschen was, aber ich wusste ja immer schon, was rauskommt und das muss jetzt nur noch bestätigt werden.
Und wenn man es dann aber einigermaßen geschafft hat, diesen Text einzuordnen, was springt denn dabei konkret heraus?
Wenn ich jetzt mal bei dieser Anonymität bleibe, jetzt als ein Beispiel unter ganz vielen, dann fragt man sich, okay, jetzt haben die also ihren Namen weggelassen. Warum haben die das gemacht? Und dann forscht man etwas nach und stößt vielleicht auf den ein oder anderen Hinweis, wo ein Autor das mal erklärt hat und merkt dann, die alttestamentlichen Erzähler, also von Genesis bis zu den Samuel- und Könige-Büchern und so weiter, die haben sehr wahrscheinlich deswegen ihren Namen weggelassen, weil sie ausdrücken wollten, es geht nicht um mich. Ich als Autor bin eigentlich relativ unwichtig. Ich bin mehr der Kanal für die Tradition, die ich weitergebe. Und es geht in erster Linie um den Inhalt, um diesen historischen Stoff. Darauf will ich das Interesse des Lesers lenken. Wenn ich das jetzt auf die neutestamentlichen Evangelien übertrage und mir klar mache, der Lukas hat in seinem Prolog auch seinen Namen gar nicht genannt. Er hat gesagt, es geht an Theophilus, aber dass ich Lukas heiße, das hat er nicht gesagt. Warum hat er das nicht gesagt? Wahrscheinlich wollte der auch ausdrücken, es geht überhaupt nicht um mich. Es geht um die Erzählung von Jesus von Nazareth. Es geht um das Evangelium, das ich erzähle. Also um das jetzt mal so ein bisschen ganz, ganz fromm zu sagen. It's not about me, it's about Jesus. Ja, da würde man sagen, ach, ist ja interessant. Also wenn man ein bisschen genauer hinguckt, versteht man auch, was denen durch den Kopf gegangen ist, als die ihre Bücher geschrieben haben und als die bestimmte literarische Mittel eingesetzt haben und ihre Gattung in dieser oder jener Weise gewählt und gestaltet haben.
Also es dient auf jeden Fall auch der Verständlichkeit des Textes für uns, wenn wir uns mit diesen Texten beschäftigen.
Genau, es hilft dabei, die Historizität des Textes aus einer bestimmten Richtung zu beleuchten und es hilft auch, Leseregeln zu entwickeln und zu verstehen, wie man mit diesem Text richtig umgeht und ihn gut interpretiert.
Ja, ein spannendes Thema, auf das Sie ja wirklich auch in Ihrem Vortrag noch näher, tiefer eingehen. Jetzt abschließend vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Wenn Sie ein Jahr lang einfach Zeit haben, das heißt keine Vorträge, keine Vorlesungen, keine sonstigen Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen als Professor, mit welchem Thema würden Sie sich auseinandersetzen?
Also ich nehme an, dass Sie jetzt nicht von einem Forschungssemester sprechen, wo ich keine Vorlesungen halten muss, denn dann mache ich einfach das, was ich immer mache, nur noch intensiver.
Ja.
Im nächsten Sommer. Aber wenn ich ganz frei von allem hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich viel mehr Zeit für das nehmen, wofür ich im Urlaub immer nur ganz wenig Zeit habe. Dann würde ich mehr reisen. Dann würde ich noch viel mehr Zeit in Italien verbringen. Dann würde ich noch viel mehr Wochen im Jahr Skifahren. Und ich würde noch andere Fachgebiete mir mehr erschließen, als mir das im Urlaub gelingt. Und ich würde noch viel mehr über Soziologie lesen und über Psychologie und wahrscheinlich auch noch über Geschichte und über Philosophie. Und im Grunde wäre ein Jahr schon zu kurz. Und eigentlich ist das ganze Leben viel zu kurz. Aber man hat ja auch kein ganzes Jahr frei. Und man muss sich immer auf bestimmte Dinge konzentrieren. Aber so in die Richtung ginge das wahrscheinlich.
Sehr interessant. Ja. Und eigentlich ist das Interview hier auch viel zu kurz. Und doch schließen wir jetzt. Vielen, vielen Dank, Herr Baum, für dieses Gespräch, für Ihre Antworten. Echt spannend. An dieser Stelle auch hinzuweisen auf den Vortrag. Wir freuen uns.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.